Herzlich willkommen auch allen, die jetzt angeschaltet haben zu Hause in Marburg oder wo auch immer. Schön, dass ihr mit uns jetzt auch Gottesdienst feiert. Das ist was ganz Tolles. Wir sind jetzt hier zusammen in Cuxhaven, haben schon einen ganzen Tag hinter uns und heute kommt der nächste Aspekt, den wir unter dem Titel Down to Earth hier miteinander bedenken. Mein Aspekt ist Jesus und mein Lebensentwurf. Ich habe gedacht, Lebensentwurf, das verlangt ein bisschen nach einem Rückblick auch. Ich bin 65 Jahre alt, da gibt es eine ganze Menge, also macht euch auf was gefasst. Aber eigentlich ist Lebensentwurf erstmal etwas, was vor dem Leben stattfindet. Also bei Herrn Google steht es so, es ist die Planung des eigenen Lebens, die Vorstellung vom typischen Verlauf des Lebens, Pläne für die Gestaltung des eigenen Lebens. Also Entwurf bedeutet erstmal etwas, das plane ich, bevor das Leben beginnt. Ich habe eine Skizze, wenn ich zum Beispiel ein Haus bauen will oder ich mache mir Notizen, wenn ich eine Reise plane. Noch bevor ich loslege, sind Gedanken darüber da, mache ich sie mir. Und ich habe jetzt mal ein Haus gezeichnet. Ich habe die Fähigkeiten eines Kindergartenkinders. Ich bin echt stolz auf die geraden Linien. Und da kann man ja Verschiedenes für sein Leben hineinschreiben, was man denkt, was wichtig ist. Und es ist immer zu verschiedenen Zeiten wichtig. Ich habe jetzt mal hier Schulabschluss reingeschrieben. Ihr könnt mir auch gerne was zurufen, wo ihr denkt, ja, da gehe ich hin in meiner Lebensplanung, da mache ich mir Gedanken darüber. Ich schreibe schon mal ein bisschen was auf, weil ich das schon vorher gemacht habe, darum bin ich jetzt ein bisschen schneller, aber ihr dürft gerne was rufen. Ja. Studium, jawohl. Ja? Oh, entschuldigt. Familie, Ablösung vom Elternhaus, Studium, Schulabschluss, Rente. Das war der Lacher letztens. So. Und ich schreibe, bitte? Einen Apfelbaum pflanzen, jawohl. Ich schreibe noch mal dazu Abenteuer. Das haben auch manche. Berufung. Job, jawohl. Ein Instrument lernen. Okay. So, das betreutes Wohnen, Instrument lernen. Ich habe noch auch noch, was gar nicht kam jetzt hier, Glaube. Ich wollte das Dach eigentlich noch freihalten, aber brauche ich jetzt noch. So, Gemeinde. Dann habe ich nach dem Instrumentlernen noch was vergessen. Ich weiß es nicht. Es hat noch jemand was gerufen. Ich würde da aber, wo noch Platz ist, hinschreiben, Freunde. So, okay. Gibt noch vieles, vieles mehr. Und vor allen Dingen werdet ihr ja auch gemerkt haben, bei dem Thema Kindergarten und bei dem Thema Rente, da liegen die Lebensentwürfe und Lebensphasen sehr weit auseinander. Jetzt viele von euch, die ihr noch so auf dem Weg zu den 20ern seid, da ist es ja viel stärker hier, was wird hiermit, was plane ich, was möchte ich erreichen und wie soll es dann mal weitergehen zum Job? Oder eben zu dem Ort, an dem ich leben will. Was wird sein, vielleicht in Bezug auf Freundschaft, Partnerschaft, Familie, Ablösung vom Elternhaus. All das liegt jetzt noch vor euch. Und die 20 bis 30er, die wir jetzt hier unter uns haben, die haben sich dann schon auf den Weg gemacht, den Job zu finden und in den Beruf reinzugehen, Partnerschaften anzufangen, das Studium zu absolvieren, Abenteuer zu wagen. Mein 20 bis 30 ist ja schon lange her, Und ich kriege mit von jungen Leuten, dass das oft gar nicht so einfach ist, in dieser Zeit zu planen, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ich habe neulich gehört, man kann unter 20.000 Studienfächer entscheiden. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber die Zahl wurde so gesagt. Selbst wenn 2.000 sind, wer will denn das überblicken? Das war zu meiner Zeit anders. Da war es leichter. Und vieles andere auch. Die 30 bis 40er, die jetzt hier sind, die wissen, da hat sich schon manches gesettelt. Da sind schon Ehen geschlossen, Kinder werden geboren, man etabliert sich im Beruf. Das sind dann wieder andere Fragen nach Jesus und mein Lebensentwurf. Zwischen 40 und 50 haben wir auch sicherlich einige hier. Da wird es wieder mit anderen Fragen besetzt sein. Ich fand die Zeit zwischen 40 und 50 wunderbar, weil da hatte ich das Gefühl, ich weiß, was ich will und mache, was ich will. Das ist ganz gut. Ab 50 aufwärts wird das schon dann manchen Dingen ein bisschen mühsamer. Da merkt man plötzlich, man wird älter. Man kann nicht mehr die Nächte durchmachen. Man kann nicht mehr morgens früh aufstehen, wenn man bis 4 Uhr gefeiert hat. Das geht einfach nicht mehr. Die Wehwehchen treten ein. Eckart von Hirschhausen hat mal gesagt, wer über 50 ist und morgens ohne Schmerzen aufwacht, der ist tot. Also, da verändert sich auch wieder einiges. Aber in all diesen Phasen, die wir so durchleben, stellt sich ja eben auch immer wieder die Frage, wie entwickelt sich darin mein Glaube? Wie meine Beziehung zu Jesus? Was ist das, wo er derjenige ist, der mir Impulse gibt, der mich ermutigt, der mit mir geht? Und dann habe ich mir überlegt, dass ja schon lange bevor ich mich hier auf den Weg mache und die Dinge aufschreibe für meinen Lebensentwurf, da sind schon Beiträge für meinen Lebensentwurf geleistet worden. Nämlich meine Familie, wo komme ich her, wodurch bin ich geprägt? Von ihnen habe ich die Begabung, die ich habe. Habe ich den Optimismus oder den Pessimismus, der das Lebensgefühl bestimmt, übernommen oder mich auch dagegen abgegrenzt? Ich habe Familiensätze aufgenommen. Das macht man bei uns nicht so. Oder bei uns macht man das immer so. Streng dich an. Die Freunde, die ich habe und auch das Gottesbild, das sich in dieser Zeit entwickelt hat, all das prägt mich hier schon, bevor ich selber drüber nachdenke. Und dann, was ich ja auch schon gesagt habe, verändert sich das ja auch ständig, weil eben das Leben voranschreitet und weil manche Dinge dann plötzlich gar nicht mehr so laufen, wie sie laufen sollten oder wie ich mir das vorgestellt habe. Bevor wir da weitergehen, möchte ich jetzt erst einmal Janko nach vorne bitten. Ich habe Janko nämlich gefragt, der ein Vertreter, der hier bis 20-Jährigen ist. Hast du ein Mikrofon? Hier. Kann er das nehmen? Janko, ich habe dich gefragt. Ich weiß ja von dir, dass du Pläne hast nach der Schule und wollte dich jetzt fragen, was war für dich ausschlaggebend, diese Entscheidung zu treffen, die du getroffen hast?
Ja, also erstmal, ich glaube, die meisten wissen das nicht. Ich plane, also ich mache jetzt Abi. Ich plane danach für ein halbes Jahr nach Amerika zu gehen und danach ein halbes Jahr nach Honduras, wo ich versuchen werde, mich selbst zu engagieren, mich selbst, hört sich jetzt ein bisschen doof an, meinen Körper hinzugeben für die Arbeit, die halt dort benötigt wird. Ja, und dieser Prozess hat vor einer Weile angefangen. Ich habe überlegt, ob ich in der 11. nach Amerika gehe, hat nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, so eine Phase wie nach dem Abitur, wo man ungebunden noch sehr frei ist, gibt's nie wieder. Und da ich nach meinen Eltern komme und vermutlich danach irgendwas Wirtschaftliches machen werde, war die Überlegung, für Jesus und für andere Menschen einfach nochmal ein Jahr zu machen, wo ich was Soziales mache und dort einfach mich engagiere.
Vielen Dank. Und da muss ich sagen, ist Janko jemand, der dem gängigen Bild von seiner Generation widerspricht. Ich habe neulich einen Podcast dazu gehört, zur Generation Z, zu der er ja auch noch gehört. Das sei eine faule Generation, eine Generation, die sich nicht entscheiden kann. Stimmt nicht. Also das haben wir jetzt gehört. Er hat sich entschieden. Obwohl Entscheidungen treffen auch immer was ganz Schwieriges sein kann, weil man damit ja natürlich auch wie einen Weg beschreitet und anderen nicht beschreiten wird. Auch da habe ich etwas gelesen von einem Schriftsteller, der hat gesagt, wer sich immer alle Wege offen lässt, der verbringt sein Leben auf dem Flur. Das will man natürlich auch nicht. Das heißt, Entscheidungen treffen gehören dazu. Ja, in meinem Lebensentwurf gehörte zunächst einmal die Frage nach Glaube und Jesus nicht dazu. Meine Eltern glaubten nicht an Gott. Sie hatten auch eher, vor allen Dingen mein Vater, eine zynische Auffassung von Gott oder wie sie darüber sprachen. Was ihnen aber wichtig war, ist, dass wir Kinder eine gute Berufsausbildung bekommen und einen Schulabschluss machen, weil das war ihnen durch den Krieg verwehrt worden. Das konnten sie nicht. Ich bin nach dem Abitur erst einmal Krankenschwester geworden und habe da nochmal angefangen, Förderschullehramt zu studieren. Und das war für meine Eltern sehr risikoreich. Das fanden sie, du hast doch jetzt was Sicheres, bleib doch bei dem Sicheren, was machst du denn da? Ich habe es gemacht. Und dann aber zu Beginn meines Studiums kam für mich aus dem Nichts diese ganzen Sinnfragen, warum lebe ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wozu bin ich auf der Welt? Und das war für mich kein intellektuelles Gedankenspiel, sondern sehr existenziell. Ich war zutiefst verzweifelt. Und darin ist mir Jesus begegnet und hat meine Verzweiflung in Freude verwandelt und mir Mut gegeben, ihm zu folgen. Für mich war das Verwandlung Wasser in Wein. Und was dann geschehen ist, die Entwicklung, das sind so Dinge, von denen ich denke, dass sie viele von uns betrifft. Das erste war, ich hatte plötzlich den Zugang dazu zu sagen, wer ich bin. Ich konnte meine Identität festmachen. Ich bin ein Kind Gottes. Das war schon mal eine großartige Entdeckung. Was dann sich aber über Jahre hinweg zog, war, dass ich vom Leistungsgedanken herkomme. Ich tue etwas und dafür werde ich dann belohnt. So funktioniert unser Zusammenleben ja auch in der Regel. Aber bei Gott ist es eben nicht so. Aber ganz oft habe ich mich davor gefunden, erschöpft von vielem Arbeiten. Jesus, kannst du mich jetzt lieben? Habe ich jetzt genug getan? Oder eben auch die Haltung, die sich entwickeln kann. Jetzt habe ich doch schon so viel getan. Bitte, jetzt muss ich das aber auch erfüllen. Mensch Gott, jetzt bist du aber mal dran. Aber das macht mein Leben auch nicht froher, wenn ich so an die Dinge drangehe. Wichtig, ich darf entdecken und lernen, ich bin geliebt von Anfang der Welt an, vom Anbeginn. Selbst da, wo noch gar nichts war, von Menschen, von uns, keiner daran gedacht hat, hat Gott euch, jeden Einzelnen von euch, mich schon gesehen, den Namen gewusst, gewusst, dass wir auf die Welt kommen werden, dass wir in dieser Zeit leben werden, geliebt von Anfang an. Das heißt, ich kann überhaupt nichts dafür tun, selbst wenn sich das für mich so oft so angefühlt hat. Die Herausforderung dann in den 20ern war für mich auch, dass ich gerne einen Freund gehabt hätte, mit dem ich hätte eine Familie gründen können. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass bei meinen Freundinnen, die alle ganz selbstverständlich in die Ehe hineinglitten, so wie ich in die Volljährigkeit, war plötzlich da. Dann haben sie geheiratet, bekamen ihre Kinder, bei mir nicht. Ich habe da gerade bei dem Karaoke-Ankündigung dran gedacht. Ich hatte damals immer ein Lied im Kopf von Nana Mouskouri. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch überhaupt noch Nana Mouskouri kennt. Soll ich singen? Nein, ich werde nicht singen. Sie hatte ein Lied gesungen, ein Schiff wird kommen und der bringt mir den einen, der mich glücklich macht. Also gibt es noch so ein bisschen anderes drumherum. Aber die Grundaussage war, irgendwann wird sich diese Sehnsucht erfüllen. Ich muss nur lange genug an diesem Hafen stehen, dann kommt das Schiff an. Ich habe dieser Aussage nicht geglaubt, zumal ich nie in einer Stadt gewohnt habe, die einen Hafen mit Zugang zum Meer hatten. Und bin Gott sehr dankbar, dass er mir in dieser Zeit deutlich gemacht hat, durch einen Vers von Dietrich Bonhoeffer, es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Das gibt es, erfülltes Leben. Und dann habe ich gedacht, so, da mache ich mich jetzt erstmal auf die Suche danach und gucke, was möchte ich, was sind meine Herzenswünsche. Ich habe den Partnerschaftswunsch nicht aufgegeben, aber es gibt ja auch noch anderes. Nach meinem ersten Staatsexamen wollte ich dann ein halbes Jahr mit dem deutschen Missionsärzteteam in Uganda arbeiten. Denn ich habe in einer Zeit gestudiert, wo dass nicht hier das Studium automatisch in einen Job führte. Wir 170 Referendare, mit denen ich in der Ausbildung war, für die war völlig klar, wir werden keinen Job kriegen. Das war da zerschossen zu der Zeit, dieser Lebensplan, dieser Lebensentwurf, Referendariat, Beruf und dann geht es so weiter, war nicht möglich. Man musste sich etwas ausdenken. Und das Referendariat wollte ich natürlich machen, aber vorher habe ich gedacht, weil eben ein halbes Jahr Zeit war, ich werde mit einem Team des deutschen Missionsärzteteams nach Uganda reisen. In dieser Zeit war es dort sehr unruhig und ich habe Gott gefragt, ob wir überhaupt hinfahren sollen, ob das verantwortlich ist. Und habe dann in dieser Zeit, wo ich mich entscheiden sollte, viele Verse gehört, die mich sehr ermutigt haben. Ich führe dich hinab nach Ägypten und wieder heraus. Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Und vieles mehr, wo ich gesagt habe, ja, ich reise, ich fahre los. Ich will dorthin meine Arbeit machen und nach einem halben Jahr wieder nach Hause kommen. Selbstverständlich wird das alles ohne Probleme funktionieren. Einige von euch wissen das schon, da habe ich die Geschichte schon mal erzählt. Aber dieser Plan ging so nicht auf. Also was ich hier am Plan gemacht hatte, ging nicht auf. Denn auf dem Weg zu dem Einsatzort in Uganda ist unser Flugzeug entführt worden. Und wir sind dann an eine andere Stelle des Landes hingekommen und mussten dort 7 Tage bleiben, bevor wir da rauskamen. Es ist alles gut gegangen, weil wir sind nicht als Geisel entführt worden. Die Soldaten damals wollten das, die Rebellen wollten das haben, das Flugzeug, weil Uganda nur ein einziges hatte. Und mit diesem einen hätten sie schneller den Bürgerkrieg gewonnen. Und darum haben sie das entführt. Dass wir Deutschen da drin saßen, das war ihnen eher peinlich. Ich, Botschafter aus Ruanda haben uns dann rausgeholt und wir sind dann von dort nach Kenia geflogen und wir haben gedacht, oh, Kenia ist super, da gibt es diese Missionarspiloten und mit denen könnten wir doch zurück nach Uganda fliegen. Dort im Norden, wo wir arbeiten wollten, an der Grenze zum Kongo, war doch alles ruhig, das hätten wir doch machen können und die warten doch schließlich auf uns. Dann wurden wir von der deutschen Botschafterin eingeladen in Nairobi. Die hat zu uns gesagt, die Uganda sind ein wenig verschnupft, denn sie sind auf einer unrechtmäßigen Route ausgereist. Sie haben reist. Sie haben keinen Stempel im Pass, dass sie ausgereist sind. Das ist eine Straftat. Das fanden wir völlig unverständlich und haben gesagt, aber wir können doch dahin fliegen. Wir wollen doch da nur arbeiten. Ja, das können Sie machen, Sie können dahin fliegen. Was wir für Sie machen können, ist Ihnen Zeitungen ins Gefängnis bringen. Das war die Einschätzung der Botschafterin und wir haben gedacht, wir hören besser auf Sie. Und dann sind wir nach 6 Wochen unverrichteter Dinge wieder nach Hause geflogen. Und das war für mich schon eine schwierige Frage. Habe ich mich so verhört? Ich habe doch gerungen darum, dass Gott mir sagt, wie ich das machen soll. Und dann geht das Ganze so aus. Ich habe viel Geld dafür bezahlt, dass ich diesen Einsatz machen konnte. Puff, weg. Hätte ich doch spenden können, besser vorher. Das alles hat sich für mich nicht gelöst. Aber irgendwann habe ich verstanden, in den nächsten Wochen nach der Entführung, Gott hat alle seine Verheißungen erfüllt. Ich bin geborgen gewesen. Ich bin wieder herausgeführt worden. Ich musste mich nicht fürchten. Ich bin unversehrt wieder nach Hause gekommen. Gott hat seine Verheißungen erfüllt. Und das ist für mein ganzes Glaubensleben eine ganz wichtige Grundlage gewesen. Auch wenn etwas anders ausgeht, als ich das vorher gedacht habe oder geplant habe, auch wenn ich mit Gott lange darüber gesprochen habe und dann kommt doch alles anders, Gott erfüllt seine Verheißung. Was ich brauche, ist das zu verstehen, dass es nicht nach meinen Vorstellungen gehen muss. Das ist ja oft unser Problem. Wir bitten Gott um etwas und haben ganz oft schon eine ganz konkrete Idee, wie er das machen soll. Und meistens finden wir unsere Idee auch ziemlich gut und wissen dann nicht oder kommen nicht damit klar, warum Gott es dann anders macht. Vertrauen, das war eine ganz wichtige Erfahrung für mein ganzes Glaubensleben. Auch was Eva auch gestern schon gesagt hatte, macht keinen Sinn, nach dem Sinn zu fragen. Warum musste das Geld in die Luft gepustet werden? Keine Ahnung. Warum mussten wir das erleben, entführt zu werden? Keine Ahnung. Ich muss es aber auch nicht wissen. Denn genau das, was wir gestern auch schon gehört haben, ich weiß den Sinn nicht, aber Gott weiß ihn. Und in der Ewigkeit kann ich ihn fragen, wenn es mich dann noch interessiert. Als ich dann 2000, da war ich schon eine Ecke älter, mit der Familie Otte nach Israel ausgereist bin, weil wir dort für 3 Jahre das Johanniterhospiz leiten wollten, war das dann eine ähnliche Erfahrung. Ich habe mich von Gott ermutigt gefühlt, diesen Schritt zu wagen, 3 Jahre dorthin zu gehen. Und 6 Wochen nach meiner Ankunft begann die zweite Intifada. Und zack, veränderte sich auch alles. Because of the situation, Christina, das haben wir häufiger gehört, fuhr dann kein Bus mehr oder war dieses oder jenes nicht mehr. Die Altstadt war von einem auf den anderen Tag leergefegt und wir hatten keine Gäste mehr. Alles war anders, als wir uns das vorgestellt hatten. Und was auch da wieder für mich ganz wichtig war, Gott hat es doch gewusst. Das war für ihn noch keine Überraschung, dass 6 Wochen nach meiner Ankunft die Intifada beginnen wird. Und trotzdem hat er mich ermutigt. Der hat also gesagt, du kannst dahin gehen in diese Situation. Du kannst dann dort mit den veränderten Bedingungen etwas anfangen. Und das war dann auch so. Wir haben, die Ottes und ich haben in Deutschland bei einer Seelsorgearbeit Aufbruch Leben gearbeitet. Und als wir dann dort ankamen, haben wir innerhalb von 3 Wochen ein Ehepaar aus den USA kennengelernt, die das auch taten. Und wir haben mit ihnen zusammen diesen Seelsorgekurs in Jerusalem angefangen. Das hätten wir nicht machen können bei vollem Betrieb. Aber so konnten wir das anfangen. Gott hatte schon eine Idee. Und ich durfte das dann lernen. 2003 bin ich wiedergekommen. Ich hatte, jetzt habe ich was vergessen, nicht schlimm. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück. 1993. Das ist nämlich noch wichtig. 1993 bin ich nach Marburg gekommen. Ich hatte dort immer noch keinen Freund und keine Partnerschaft war in Sicht. Und dann habe ich aber gedacht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, gilt auch für mich. Also habe ich mich auf die Suche nach einer Lebensgemeinschaft gemacht und ich hatte bei meiner Arbeit bei der SND Roland und Elke kennengelernt und gedacht, der Christustreff ist ein guter Ort, da gehe ich hin. Und, und ich will schauen, ob ich in die Jesusgemeinschaft kommen kann, ob das ein Ort für mich ist. Ist es? Ich bin seit 1999 in der Jesusgemeinschaft und bin dafür sehr dankbar. Und trotzdem war immer eben einfach noch dieser Wunsch da, eine Partnerschaft zu haben. Und dann war ich ja plötzlich 40, über 40 und es war klar, ich werde zumindest keine Kinder mehr haben. Und das war auch ein großer Trauerprozess. Und da zu erleben, dass Gott mich tröstet, dass er die Trauer zulässt, dass ich weinen darf, dass er mich nicht billig abspeist, ja, du hast doch was anderes, sondern diese Zeit mir nehmen konnte. Und als ich Ende 50 war, habe ich plötzlich gemerkt, oh, du wirst ja auch keine Großmutter, wenn du keine eigenen Kinder hast. Das war mir vorher gar nicht klar. Und auch da war es wieder ein Weg, wo ich gespürt habe, ich darf trauern. Ich darf Gott das sagen. Ich darf weinen. Ich darf klagen. Und darf trotzdem, und das ist ja beides wahr, sehr dankbar auf mein Leben blicken und sagen, Gott hat mir Herzenswünsche erfüllt. Die 3 Jahre in Israel zu sein, das war ein Herzenswunsch von mir, mal in einem anderen Land zu leben. Die 5 Jahre, die ich bei der Studentenarbeit der SND gearbeitet habe, das wusste ich nicht, aber als ich es gemacht habe, habe ich gemerkt, das war ein Herzenswunsch von mir. Das war super, ich möchte nicht eine Minute missen. Und in Marburg zu sein, so zu leben, wie ich leben kann, ist ein Herzenswunsch. Denn Gott hat mir Familien geschenkt. Die Familie, mit der ich in Israel war, die ist mir ganz nah. Und die Familie, mit der ich jetzt nebenan lebe, die sind mir auch nah. Und die älteste Tochter, die hat mir auch mal gesagt, ganz unvermittelt, ich weiß gar nicht, wie sie dazu kam, aber irgendwann sagte sie, ach, wir sind doch deine Enkelkinder. So dass ich versorgt bin. Das ist gut. Ich habe Gründe, dankbar zu sein, weil Gott mich nicht übersehen hat. Und jetzt möchte ich nochmal die Rita nach vorne bitten. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit ich schon gebraucht habe. Habe ich noch? Danke. Nee, habe ich nicht mehr.
Vielleicht müsste ich auch sagen, habe ich noch Zeit? Danke. Nee, habe ich nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob ich irgendwas zufügen kann.
Ich habe die Rita gefragt, wie das für sie gewesen ist, was ihr geholfen hat, mit unerfüllten Wünschen das Vertrauen in Gott nicht zu verlieren.
Genau, das Vertrauen nicht zu verlieren ist tatsächlich das A und O in all dem, denn Wünsche ändern sich. Also ich weiß, dass die Wünsche, die ich hatte, und das hat die Annette auch schon gesagt, die waren riesengroß. Und ganz genau wusste ich, wie der Wunsch aussehen sollte mit 20. Und dann passierte das nicht oder nicht so, wie er ausgesehen hat. Und ich war mir auch manchmal gar nicht sicher, warum das jetzt nicht so ist. Ich war doch felsenfest davon überzeugt, guter Wunsch, abgeklärt, habe ich auch gehört, ist alles richtig, wüsste nicht, warum der jetzt nicht so stattfinden sollte. Und ich glaube, manchmal habe ich gar nicht gesehen, dass er stattgefunden hat. Das habe ich erst viel später rückwirkend gesehen, nur es sah ganz anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt bin ich 56 und kann eben auch auf eine ganze Menge Wünsche zurückgucken, die ich so hatte, über verschiedene Lebensphasen, über Beruf, über Familie, über Studium oder eben Nicht-Studium. Ich habe nicht studiert, ich habe eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Das hat meine Mutter dazu gebracht, in Tränen auszubrechen vor Lachen, weil sie gesagt hat, ja, jetzt musst du Betten machen, früh aufstehen und du kannst kein Blut sehen. Ich weiß keine Idee, warum du das jetzt machen willst, aber genau. Und ehrlich gesagt, in dem Moment dachte ich auch so richtig eine Idee, warum ich das machen will, habe ich nicht, außer dass so 2, 3 Sachen dafür sprechen. Und ich bin im Nachhinein total froh, dass ich das dann gemacht habe, weil mein Weg dadurch einfach gut war. Aber was ich ganz klar sagen kann, ist, egal ob die Wünsche so wie ich sie gesehen habe, kamen oder auch in anderer Form oder gar nicht, wenn ich zurückgucke auf ganz viele Sachen, ist das, was mich bis heute trägt, dass ich immer wieder gesehen habe, wie treu Gott zu mir war. Dass ich immer wieder jetzt auch sehen kann, doch, da war er immer noch drin. In der Situation habe ich manchmal gedacht, Alter, wo bist du? Ja, und warum passiert hier nichts? So. Aber rückblickend kann ich wirklich sagen, doch, klar, war er da und hat das sogar noch viel besser gewusst. Und ich habe gestern noch ganz kleiner Exkurs beim Abraham, denke ich das ganz oft. Der stand vor einer Situation, dass er felsend, ich meine, da sagt ihm jemand, du wirst Nachkommen haben wie die Sterne am Himmel und dann passiert nichts. Ich meine, dafür muss man schon mal ein Kind kriegen, damit man Nachkommen haben kann wie die Sterne am Himmel. Und wenn man dann da steht und denkt, ich habe mich nicht verhört, ich weiß, das war so. Und dann denkt, passiert nichts, passiert nichts, passiert nichts. Ich habe ja eine Idee, wie das aussieht. Irgendwann muss da ein Ding in Windeln vor mir liegen, was von mir gezeugt wurde. Passiert nichts, passiert nichts. Sich dann zu überlegen, okay, dann muss ich mal gucken, wie ich es denn jetzt kriege. Und da kann ich euch nur Mut machen, tut es nicht. Wenn ihr sicher seid, Gott sagt euch irgendwas, dann wartet auf ihn und bleibt offen dafür, wie das dann aussieht. Es kann manchmal anders aussehen, als ihr euch das vorstellt, ist trotzdem richtig gut. Man kann über eine Flugzeugentführung lernen, dass Gott einen hält und trägt und Vertrauen fürs ganze Leben rausholen. Und ich habe keine Flugzeugentführung erlebt, muss ich auch nicht zwingend. Aber ich habe trotz alledem ganz viele Situationen, wo ich sagen kann, Gott war wirklich treu zu mir und hat mich durchgetragen, auch wenn nicht alle Wünsche so geklappt haben, wie ich mir das vorgestellt habe, habe ich doch ein super, super tolles und auch reiches Leben, wo ich einfach dankbar bin. Genau.
Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt bin ich fast am Ende. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe seit langer Zeit mal wieder eine Predigt vorbereitet und ich weiß nicht warum, aber ich habe 3 halbe Entwürfe. Das heißt 1,5. Darum geht es ein bisschen länger. Aber ich bin jetzt fertig. Was ich jetzt noch zum Schluss sagen möchte, dass auch wenn ich aus meinen Lebensentwürfen und den Krisen, die da waren und den Dingen, die ich lernen musste, geschehen sind, also mein Herz ist heil geworden, ich mache Gott keine Vorschläge mehr für sein Verhandeln, für sein Handeln, ich vertraue ihm, dass er es richtig macht, kommen ja doch auch Krisen, die völlig unerwartet sind. Dann ist da plötzlich der Zerbruch, ist plötzlich die Krankheit da, kommt der Tod. Und man steht dort und weiß nicht, was man machen soll. Aber eine Sache habe ich ja auch schon gesagt. Wir dürfen klagen. Und wir wissen, dass wir ja in einer gefallenen Welt leben und dass auch unser Christsein uns nicht schützt vor den Auswirkungen. Nicht vor Leid, nicht vor Tod, nicht vor Zerbruch. Davon haben wir auch gestern gehört. Ich habe hier tatsächlich stehen, wenn ich joggen gehe. Das ist ein bisschen übertrieben. Vor einem Jahr musste ich aus verschiedenen Gründen aufhören. Ich habe es fest vor, wieder anzufangen. Aber wenn ich spazieren gehe, dann bete ich. Und dann habe ich auch eine Routine. Ich singe erst immer die Kirchenlieder, die ich auswendig kann. Das sind nicht so viele, aber die singe ich. Und ich bete dem Psalm 23 und dem Psalm 121. Und gerade in Situationen, wo mir vieles schwer war, weil es eben so passiert ist, wie es passiert ist, ist der Psalm 23 ein ganz großer Trostpsalm für mich geworden. Und diesen Psalm, den möchte ich jetzt am Schluss mit uns beten. Also ich werde ein bisschen mehr sagen als die Worte des Psalms. Und lade euch dazu ein, zu überlegen, wo euer Herz Trost von Gott braucht, wo ihr die Gewissheit braucht, auch wenn jetzt was Schweres passiert. Er ist da, weil seine Verheißung ist, ich weiche nicht und ich verlasse dich nicht. Das gilt, egal wie schwierig das Leben ist. Er ist da. Und wir dürfen ihn auch immer wieder bitten, das zu erkennen. dass er da ist. Ich bete. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Herr Jesus, ich danke dir, dass das die Zusage für unser Leben ist. Dass du Hirte bist, das heißt, dass du dich sorgst, dass du uns versorgst, dass du uns Fürsorge schenkst, dass uns an nichts fehlen wird. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zu frischem Wasser. Danke, dass du weißt, wann wir das so dringend brauchen, auszuruhen, uns erfrischen zu lassen, im Gespräch mit dir zu sein und deine guten Worte für uns zu hören. Er erquickt meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ja, Jesus, das tust du. Dieses Gespräch mit dir, deine Gegenwart, die erfrischt unsere Seele, die erfrischt unseren Körper, die lässt uns wieder gehen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Auch das kennen so viele von uns, Jesus, dass es finstere Täler gibt, dass wir uns fürchten. Aber dann dürfen wir sehen, dass du da bist, dass du ein Stecken in der Hand hast, mit dem du stark genug bist, uns zu verteidigen und dass dein Trost für uns da ist. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Herr Jesus Christus, das ist gut, sich das zu vergegenwärtigen. Selbst wenn es Dinge noch gibt, die gegen uns sind, Worte, die gegen uns sprechen, Erlebnisse, die nicht gut waren, ist dort der Tisch, der für mich, der für uns, für jeden Einzelnen hier gedeckt ist, wo wir nehmen können, wo wir wieder erfahren dürfen, dass du auf uns Acht hast. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, Vater, das tust du. Und das erbitte ich jetzt auch noch mal ganz besonders für die unter uns, die es einfach brauchen. Dass sie erfahren, du versorgst, du erfrischst, du tröstest, du richtest auf. Du bist da, immer da. An dieser Verheißung halten wir uns fest und so können wir durchs Leben gehen. Amen.